Trend.
Ich kann sehr offen reden, ich muss dort nicht irgendwelche Geschichten erzählen oder aufpassen, was sage ich nicht. Ich kann einfach hineingehen, sagen, das und das ist passiert, mir geht's so. Ja, und dann kriegt man halt die Behandlung ohne irgendwelche abwertenden Kommentare oder sowas.
Alle können kommen, wie sie sind. Eine Arztpraxis mit Schwerpunkt auf schwule Männer und auf HIV-positive Menschen.
Die Patienten können uns völlig auf Augenhöhe begegnen, weil sie wissen, dass wir ihre Lebensart und die Rahmenbedingungen, in der ein gleichgeschlechtlich lebender und liebender Mensch lebt, gut kennen.
Horst Schalk und Karl-Heinz Pichler, Ärzte für Allgemeinmedizin, führen ihre Praxis in Wien-Alsergrund. Elisabeth Stecker hat mit den beiden Ärzten und zwei ihrer Patienten über Vertrauen, Gespräche nach dem Outing und den Umgang mit intimen Themen gesprochen.
Grüß Gott.
Karl-Heinz Pichler, hallo.
Grüß Gott.
Das sind unsere Kollegen. Das ist der Quotenkärntner.
In der Gruppenpraxis von Horst Schalk und Karl-Heinz Pichler. Es ist knapp nach 15 Uhr an einem Donnerstag. Der letzte Patient geht gerade. Der Krankenpfleger und die Assistenten stehen noch kurz im Wartezimmer beisammen, plaudern und rücken die weißen, hellgrünen und schwarzen Sessel zurecht.
Ich bin Mitte der 90er Jahre aus der Steiermark nach Wien gekommen, an und für sich wegen meinem Freund. Habe dann bei der AIDS-Hilfe angefangen zu arbeiten und habe dann 1996 eine allgemeinmedizinische Praxis übernommen. Und da war dann wirklich die Frage, soll ich nach meinen Interessen nach wirklich eine schwule Schwerpunktpraxis machen oder soll ich sozusagen eine durchschnittliche Allgemeinpraxis führen? Und das haben viele auch gewarnt und haben gesagt, naja, du musst überlegen, was du tust. Und ich habe dann doch gedacht, nein, ich mache das und ich ziehe das durch. Und das hat sich eigentlich als Erfolgsrezept bewahrheitet.
Horst Schalk trägt eine eckige Brille, der oberste Hemdknopf ist offen, ein weißes Kreuz mit gelben Blumen darauf baumelt an der Halskette. Als er die Praxis 1996 eröffnete, gab es den Paragraphen 209 noch, sagt Horst Schalk. Er verbot, wie es hieß, gleichgeschlechtliche Unzucht mit Personen unter 18 Jahren. Wenn ein 19-Jähriger mit einem 17-Jährigen schlief, verstieß er bis 2002 gegen das Gesetz. Eine Haftstrafe von bis zu 5 Jahren drohte.
Wenn man sich denkt, dass in gewissen Fernsehsendungen früher ein Kuss zwischen zwei Männern der Skandal war, die ARD ist aus der Lindenstraße ausgestiegen und heutzutage würde es ja quasi kein Hund mehr in den Ofen vorlocken. Wobei man dazu sagen muss, es gibt eigentlich kaum andere wirklich in der Art so offen schwule Praxen, weder in Wien, weder in Graz, in Linz gibt es auch allerdings noch einen Kollegen.
Es gibt allerdings mehrere LGBT-freundliche Arztpraxen, vor allem in Wien, die lesbischen, schwulen oder Transgender-Menschen offen gegenüberstehen. Horst Schalk und Karl-Heinz Pichler haben sich über die Jahre ein Netz von Partnerärzten und Ärztinnen aufgebaut. Manche von ihnen haben die zwei Allgemeinmediziner kontaktiert, nachdem Patienten ihnen erzählten, dass sie sich bei einem Facharzt gut aufgehoben gefühlt haben. Darunter Urologen, Hautärzte oder Psychotherapeutinnen sowie das Hanusch-Krankenhaus und das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Wien.
Das erste Anliegen ist, dass ich einfach so kommen kann und so sein kann, wie ich will. Ja? Das heißt, ich kann sagen, mein Freund hat irgendeine Erkrankung, ich brauche einen Pflegeurlaub oder ich habe mich bei meinem Freund mit irgendeiner sexuell übertragbaren Erkrankung infiziert. Das ist das eine, sozusagen eher die psychische Komponente. Und dann gibt es natürlich auch die körperliche Komponente, dass man sagt, okay, es gibt manche Erkrankungen, die sind halt bei schwulen Männern häufiger. Das sind zum Beispiel Feigwarzen im Analbereich, die im Heterobereich sehr selten vorkommen. Oder auch das häufigere Auftreten von bestimmten sexuell übertragbaren Erkrankungen, wie Syphilis, wie Tripper.
Karl-Heinz Pichler kam zur Lehrpraxis während seiner Ausbildung zu Horst Schalk. 2012 wurde der gebürtige Mürz-Zuschlager der zweite Arzt im Team. Mehrmals schon wurde die Praxis vergrößert, um mit der steigenden Nachfrage mitzuhalten. Mit vielen Patienten sind die Ärzte per Du und einige kommen schon seit Jahren.
Sie müssen sich a priori nicht deklarieren oder uns quasi sozusagen nicht erst erzählen, wie sie leben. Das wissen wir aus dem FF. Dadurch ist man sehr schnell beim Thema und dadurch wird auch sehr viel Moralisierendes weggenommen in der Interaktion zwischen Patient und Therapeut in unserem Fall. Ja.
Karl-Heinz Pichler. Nicht nur homosexuelle Männer kommen zu ihm und Horst Schalk. Für viele in der Nachbarschaft sind sie der Hausarzt.
Das heißt, in unserem Wartezimmer findet sich vom 3-jährigen Kindl bis zur 90-jährigen Pensionistin das gesamte Spektrum eines kranken Menschen. Das bedeutet, wenn ein zum Beispiel ein HIV-positiver Mensch in unserer Ordination sitzt, könnte ein anderer niemals a priori gleich verdächtigen, dass der wegen dieses Themas hier ist, was im Gegensatz zu einer Spitalsambulanz ein Unterschied ist, wo klar ist, wenn ich in dieser Ambulanz sitze, betrifft die anderen dasselbe Thema. Also dadurch ist es bei uns sehr anonym und sehr unverfänglich und unverdächtig für den Patienten. Ich glaube, das macht auch für die Patienten eine entspannte Stimmung.
Es ist egal, welcher Tag, welche Umstände, ich kann dort aus ruhigem Gewissen anrufen und muss keine Angst haben, dass ich jetzt da irgendwie verurteilt werde oder schief angeschaut werde.
Martin Lieber-Jusic ist seit rund 3 Jahren Patient von Horst Schalk und Karl-Heinz Pichler. Er wechselte den Hausarzt, als er umzog und jemanden in der Nähe seines neuen Wohnortes suchte. Das war nach seinem Outing. Eine schwierige Zeit, sagt er, wenn auch nicht der Grund für den Auszug.
Es hat lang gedauert, bis ich quasi das Selbstbewusstsein hatte, um es nach außen zu tragen, weil halt mein Background sehr katholisch-konservativ ist. Das war halt schon in der Familie ein Schock, der Zeit gebraucht hat, bis er verarbeitet worden ist, sagen wir so. Beim Dr. Schalk habe ich halt einfach dieses Gefühl gehabt, der hört dir zu und hier kann ich sein, wie ich will, ohne jetzt irgendwie verurteilt zu werden oder dass mir versucht wird einzureden, ich soll mit dem Blödsinn unter Anführungszeichen aufhören.
So hatten es Bekannte formuliert, als sich Martin Lieber-Jusic outete. Bei manchen Ärzten hat sich der Reiseplaner nicht wohl gefühlt, zum Beispiel als er vergangenen Sommer ins Krankenhaus fuhr.
Man sitzt dort und wartet quasi auf irgendwelche Anweisungen vom Arzt. Es wird einem nicht mal richtig zugehört, was das Leiden ist. Wie ich erwähnt habe, wo quasi die betroffene Stelle ist, war da halt schon so eine leicht ablehnende Haltung. Es ist irgendwie kein Arzt auf die Idee gekommen, das einmal zu testen. Sondern da wurde einfach nur, was, ich glaube, Beta-Isodona verschrieben, hat es geheißen, häng ihn da rein und das war's. Und ich hoffe, du verwendest Kondome. Mit dem Satz wurde ich dann verabschiedet. Und es war halt, geht man halt raus, wo man sich denkt, man hätte sich diesen Besuch sparen können, sagen wir so.
Danach machte er sich einen Termin bei Horst Schalk aus. Der hätte das gleich erkannt, sagt Martin Lieber-Jusic, und er wurde auf Syphilis getestet. Karl-Heinz Pichler gibt noch ein Beispiel für etwas, das oft nicht erkannt wird.
Das ist tatsächlich so, dass offenbar kaum jemand daran denkt, wenn jemand Darmbeschwerden hat, dass das auch eine bakterielle Infektion sein kann. Von 90% dieser Beschwerden der Patienten, die dann sogar bis hin zu einer Darmspiegelung gelangen, wären einfachst behandelt durch eine antibiotische Therapie, wenn man daran denken würde, dass das Chlamydien- oder Tripperbakterien sein könnten.
Wobei man an und für sich den Patienten nur raten kann, dass sie halt wirklich schauen, wo gehen sie hin, zu welchen Kollegen oder zu welcher Kollegin.
Horst Schalk.
Genauso zum Beispiel bieten wir bei den Vorsorgeuntersuchungen auch Checks bezüglich der sexuell übertragbaren Erkrankungen an, was natürlich der Kollege am Land nicht macht, verständlicherweise, weil natürlich diese Erkrankungen in seinem Patientengut extrem selten sind. Das heißt also, man sollte schon sich den Mut nehmen und sich auch vor dem Arzt outen und sagen, okay, so und so ist es, dieses und dieses Risiko habe ich gehabt.
Das fällt aber nicht bei jedem Arzt leicht, sagt Martin Lieber-Jusic.
Wenn ich erzählen möchte, wie es dazu gekommen ist, schätze ich, dass es vielleicht einfach hilfreich ist, um eine Diagnose zu stellen. Und nicht nur, weil ich dir erzähle, was ich gemacht habe, dass du mich aufgrund dieser Tatsachen verurteilst. Also es gibt dieses Klischee und auch diese Vorurteile, wie halt quasi die schwule Welt ist, dass es sehr viel mit hemmungslosem Sex und Drogen zu tun hat. Es wird schon seine Wahrheit haben, weil Klischees kommen ja nicht von irgendwoher, aber es heißt nicht, dass alle so sind. Und wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler. Ist halt nur die Frage, habe ich aus meinen Fehlern gelernt oder nicht. Und wenn ich schon dann dort stehe, beim Arzt bin und mir selber den Fehler eingestehe, brauche ich es nicht, dass mir noch jemand quasi auf den Kopf haut.
Erst vor kurzem war der 27-Jährige gleich 2-mal am selben Tag in der Gruppenpraxis Schalk-Pichler. Von einer Urlaubsbekanntschaft bekam er eine Nachricht.
Da war ich in Paris und bin zurückgekommen, hatte eine Ohreninfektion, war an dem Tag sogar in der Praxis, komme nach Hause, bekomme ein SMS aus Paris im Sinne von, ja, ich wurde auf Gonokokken positiv getestet. Ja, 2 Stunden später bin ich halt wieder in der Praxis gesessen, der Abstrich wurde genommen ohne Probleme. Es hilft dann sehr, wenn man halt einfach jemanden hat, der einem das Gefühl gibt, okay, das ist jetzt nichts, worauf du stolz sein kannst, aber es ist okay. Also ohne, dass da jetzt großartig irgendein Tamtam drum gemacht wurde. unterschätze ich. Und einfach in der Kombination mit dieser Menschlichkeit, das ist einfach ein Faktor, wieso ich sage, ich gehe gern zum Arzt.
Im Gespräch mit Patienten überlegt Horst Schalk genau, was er sagt und wie.
Ich denke, wenn man Patienten Fragen stellt, darf es in keinster Weise irgendwie neugierig oder voyeuristisch sozusagen klingen, sondern man muss einfach immer das abklären, was eine Bedeutung hat. Wenn ich zum Beispiel wissen will, bei irgendeiner sexuellen Infektionskrankheit, ob der, das ist jetzt ein aktiver oder ein passiver Analverkehr war, muss ich das einfach fragen. Das wird zum Beispiel, wenn der jetzt nur Bronchitis hat, vollkommen unbedeutend sein. Wenn es aber eine sexuell übertragbare Erkrankung ist, ist es wichtig, damit ich die Abklärung und die Therapie richtig machen kann, ja.
Er ist an sich nicht böse, aber er ist sehr ängstlich. Er hat dann die Tendenz, wenn er sich so ein bisschen wegdruckt, dann mag er nicht.
Im niederösterreichischen Mödling. Erich Kuril sperrt die Haustüre auf. Rauhardackel Moritz inspiziert kritisch den Rucksack des Gasts und lässt sich mit einer Handvoll Leckerlis versöhnlich stimmen. Erich Kuril stellt Kaffee und Gugelhupf auf den Tisch. Der Bankangestellte und sein Partner nehmen regelmäßig den Weg von Mödling in den 9. Wiener Gemeindebezirk auf sich, um in die Praxis von Schalk und Pichler zu fahren. Erich Kuril ist seit 10 Jahren ihr Patient.
Die Hauptmotivation für mich ist natürlich, dass als schwuler Mann man sich leichter tut in einer Ordination, die jetzt fokussiert ist auf, sagen wir mal, die spezielle Patientengruppe. Man spricht sich leichter. Kein Mensch geht gern zum Arzt oder die wenigsten werden gern zum Arzt gehen. Selbst wenn ich jetzt was habe, wo ich selber empfinde, dass es was Ernsthafteres sein könnte, man wird ja dann irgendwann hysterisch, wenn man sich dann denkt, Jesus, irgendwo wächst eine Beule, huch, was könnte das sein? Dass es dann dort irgendwie so ist, dass man einfach hingeht und ein bisschen, wenn Sie so wollen, tratscht. Man trifft auch immer irgendwelche Leute im Wartezimmer. Insofern ist das von Beginn an eigentlich die Motivation auch gewesen, dass es einfach irgendwie angenehm ist, dorthin zu gehen.
Inzwischen ist eine Freundschaft mit den Ärzten entstanden, sagt er. Besonders schätzt er die Diskretion bei der Anmeldung.
Wenn man so bei der Tür reinkommt, gibt es so einen Automaten, wo man sich eine Nummer zieht. Ich weiß jetzt schon, der Österreicher mag es nicht so mit den Nummern, hat aber mit dieser Vereinzelung den Riesenvorteil, dass man also sehr diskret beim Empfang befragt wird, also wenn man jetzt irgendwas Intimes zu erzählen hätte oder sagt, okay, die und die gesundheitliche Störung hätte ich, hört jetzt nicht unbedingt jeder zu. Also man setzt sich dann wieder zurück in den Warteraum und wird dann einzeln von den Ärzten noch aufgerufen.
Erich Kuril hat alle seine Ärzte mit Bedacht ausgewählt und bisher hatte er noch nie Probleme mit ihnen, sagt er. Er fühlte sich weder ungerecht noch abschätzig behandelt. In vielen Situationen helfe sicher eine gewisse Selbstsicherheit, fügt Erich Kuril nach kurzer Pause hinzu. Zum Beispiel, wenn er nach einem Notfallkontakt gefragt wird und seinen Partner nennt.
Ich glaube auch, dass man jetzt als schwuler Mann vielleicht jetzt auch mehr, ich möchte jetzt nicht sagen geachtet, aber zumindest wahrgenommen wird im jetzt positiven Sinn und jetzt nicht nur auf die Sexualität reduziert wird, sondern es ist halt einfach so. Das ist vielleicht ein Unterschied zu vor 20, 30 Jahren. Früher war das einfach ein Tabuthema. Da hätte man sowas wahrscheinlich gar nicht erst erzählt.
Erich Kurils Partner kommt in diesem Moment nach Hause. Er stimmt zu, will aber nichts ins Mikrofon sagen. Für den Pensionisten wäre es als junger Mann unvorstellbar gewesen, offen mit seinem Hausarzt zu reden, sagt er, etwa wenn er sich mit etwas Eindeutigem angesteckt hätte. Er kam aber nie in die Situation. Der Mann mit dem weißen Bart erinnert sich daran, wie in den 1980er Jahren in Tanzlokalen für HIV-Tests und Safer Sex geworben wurde, für viele damals noch ein Fremdwort. Einige seiner Freunde sind an der Immunschwächekrankheit AIDS gestorben.
Wir haben ja einen großen HIV-Schwerpunkt. Wir betreuen ungefähr 1000 HIV-Patienten, sind das zweitgrößte Zentrum in Österreich. Da muss man natürlich eine spezielle Ausbildung haben.
Horst Schalk ist Vizepräsident der österreichischen AIDS-Gesellschaft und im Vorstand der österreichischen Gesellschaft niedergelassener Ärzte zur Betreuung HIV-Infizierter. Dort ist auch sein Praxispartner Karl-Heinz Pichler Vizepräsident. In Österreich leben rund 9000 HIV-infizierte Menschen.
Selbstverständlich besprechen wir uns beide immer, wie man eine schlechte Nachricht am besten überbringt, weil sozusagen einer von uns den Patienten vielleicht schon im Vorfeld besser kennt, zum Beispiel eine neue HIV-Diagnose. Aber an und für sich ist es so, dass das aus dem Moment entsteht. Also man merkt sehr rasch, wie viel Information man zum Beispiel einem Menschen dann in so einer Situation aufbürden kann. Oder ob man den mal nur mit dieser Nachricht jetzt lässt und einfach nur mal quasi auch die Stille aushält und das Ganze mal sacken lässt und dann versucht strukturiert weitere Schritte, Therapieschritte, diagnostische Schritte zu planen.
Sagt Karl-Heinz Pichler. Nach wie vor sind weder eine HIV-Infektion noch AIDS heilbar. Die Folgeerkrankung tritt oft erst Jahre nach einer Infektion auf. Unter bestimmten Voraussetzungen kann das Übertragungsrisiko stark gesenkt werden, etwa durch wirksame sogenannte antiretrovirale Therapie und wenn keine weiteren sexuell übertragbaren Erkrankungen vorhanden sind. Die Zahl der Viren im Körper wird dabei möglichst niedrig gehalten und jemand anderen zu infizieren wird sehr unwahrscheinlich. Mehrere Studien haben das mit heterosexuellen und homosexuellen Paaren überprüft und bestätigt, zuletzt 2016. Trotz verbesserter Behandlungsmöglichkeiten ist eine HIV-Infektion noch immer ein Stigma, sagen Karl-Heinz Pichler und Horst Schalk.
Also zum Beispiel haben wir einen Patienten einmal ins AKH geschickt, in eine spezielle Abteilung. Da hat sich an und für sich dann der behandelnde Arzt gewundert, dass der Patient überhaupt arbeitet. Auch solche Menschen wie Sie arbeiten überhaupt?
Zum Beispiel jetzt auch im zahnärztlichen Bereich, wo ein Deklarieren des Patienten gefordert wird, mit dem absurden Hintergrund, dass jemand, der für HIV behandelt ist, ja nie und nimmer ein Überträger sein könnte, dass aber sehr wohl ein nicht getesteter Mensch, der mit exemplarisch gesagt einer Million Virenkopien im Blut herumläuft, ein potenzieller Überträger sein könnte, der wird sozusagen bevorzugt behandelt, nicht? Und ein HIV-Patient, der sich deklariert, kommt als letzter dran beim Zahnarzt, ja? Es gibt sehr viele Vorbehalte oder sehr wenig Information auch noch in vielen medizinischen Bereichen. Das betrifft zum Beispiel physikalische Institute, wo Patienten, die sich als HIV-positiv deklarieren, nicht mehr adäquat angegriffen und massiert werden und berührt werden. Also Stigmatisierung auf vielen Ebenen.
Wichtig ist den beiden Ärzten aufzuklären und damit vorzubeugen. Auch ein Medikament zur Prophylaxe vor und nach einem Risiko gibt es inzwischen. Danach erkundigen sich viele Patienten und Patientinnen. Diskriminierungen wegen des HIV-Status können bei der AIDS-Hilfe gemeldet werden. Zwischen 2013 und 2017 waren es 182 Fälle. Gut die Hälfte der Beschwerden betraf das Gesundheitswesen.
Wenn wir Blut abnehmen bei unseren Patienten, haben wir ganz bewusst keine Handschuhe an, dass der Patient auch wirklich das sozusagen sieht, dass gewisse Handlungen an ihm überhaupt kein Risiko darstellt. Ja. Und das haben wir von Anfang an gemacht und das ist auch sehr geschätzt. Wobei, wenn wir manche Patienten übernehmen, die sind dann ganz erstaunt und sagen, ja, zieht ihr keine Handschuhe an? Und sagen wir, nein, es ist kein Infektionsrisiko, ja, weil ich komme mit Blut nicht in Kontakt. Selbst wenn es auf die intakte Haut kommt, gibt es kein Risiko. Und das haben wir ganz bewusst gemacht, dass wirklich der Patient sieht, okay, er ist ein Mensch wie jeder andere.
Alle können kommen, wie sie sind, über eine Arztpraxis mit Schwerpunkt auf schwule Männer und HIV-positive Menschen. Ein Beitrag war das von Elisabeth Stecker.